Es ist 20:30 Uhr. Um die Gegenwart des ewigen Gottes in der Zeit geht es nun in der Sendung Credo mit Domvikar Peter Duswald aus München. Es handelt sich hierbei um die Katechese aus der Münchner Pfarrkirche St. Peter vom 2. Oktober 2009.
In meiner Katechese heute soll es gehen um einige Gedanken zur Gegenwart des ewigen Gottes in der Zeit. Wenn ein Mensch Jesus Christus nachfolgen will, dann ist es seine, dann ist es ihre Aufgabe, diese Gegenwart Gottes in der Zeit zu bezeugen. Kann man aber nur tun, wenn man sich wenigstens in Grundzügen etwas Klarheit darüber verschafft, was damit eigentlich gemeint ist, wenn vom ewigen Gott die Rede ist. Und auch was damit gemeint ist, wenn wir sagen, dass wir hier in der Zeit dieser Welt leben. Letzteres ist sicherlich einfacher. Der ewige Gott, was das sein soll. Wir kennen die Anrede in den Gebeten, allmächtiger, ewiger Gott. Spricht sich leicht aus, geht rasch von den Lippen. Was damit genauer gemeint ist, ist nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Ich will heute versuchen, mit Ihnen gemeinsam und vor allem auch mit dem Apostel Paulus, dass wir darüber nachdenken, was das für uns bedeuten kann, wenn wir sagen, ja, es zählt für uns Christen, ist für uns Christen eine Hauptaufgabe, dass wir die Gegenwart des ewigen Gottes in unserer Zeit bezeugen. Wenn wir das gar nicht könnten, dann wäre eigentlich unser Christentum ziemlich leer und sinnlos. Wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, dass wir so um die Zeit herum, zu der Jesus auch gelebt hat, eine Reise ins Mittelmeergebiet unternehmen, ich würde heute sagen, dass wir so eine Art Kulturreise machen und wichtige Stätten besuchen, dann wären wir ganz sicherlich auch nach Griechenland gekommen. Auch wenn die sogenannte klassische Zeit damals schon einige Jahrhunderte zurückgelegen hätte, so 4. Jahrhundert vor Christus, Platon, Aristoteles, der Höhepunkt in Athen, die Akropolis ist gebaut worden, wenn das schon eine ganze Zeit zurückgelegen hätte, dann müsste man doch sagen, dass die Kultur Griechenlands für den ganzen Mittelmeerraum immer noch die wichtigste Quelle der Kultur und Gedächtnis gewesen ist. Man spricht von dieser sogenannten spätgriechischen Kultur als hellenistischer Kultur. Und das ist etwas gewesen, das sind Dinge da gewesen, so Denkfiguren, Denkmuster, auch Gedanken, die die Menschen in diesem ganzen Raum, diesem Mittelmeerraum und darüber hinaus geeint hat. Das sind Themen gewesen, die waren unter gebildeten Menschen, aber auch unter einfacheren dann natürlich weniger kompliziert, aber sie waren auch da. Darüber haben die Menschen diskutiert und vergessen wir nicht, dass damals das Römische Reich ja auch noch den Norden Afrikas umfasst hat und das dann ja ein Gebiet ist, das zu dieser Zeit dann bald danach auch christlich geworden ist. Auf unserer Fahrt, auf unserer imaginären Fahrt, wären wir dann sicher früher oder später auch zu einem der wichtigsten Heiligtümer von Griechenland gekommen, nach Delphi. Und wir hätten dort den Apollon-Tempel besichtigt. Seit Jahrhunderten schon haben die Menschen da in Delphi den Gott Apoll verehrt. Apoll ist eine Lichtgestalt gewesen, ein Lichtgott, der auch mit Erkenntnis der Wahrheit und solchen Dingen zu tun gehabt hat. Beim Tempel in Delphi, nur nebenbei, hat er auch das berühmteste, müssen wir sagen, Orakel der Antike, seinen Sitz gehabt. Die Pythia, die Priesterin, hat in einem Raum vorne im Tempel aus einer Felsspalte etwas eingeatmet. Man weiß nicht genau, was es gewesen ist, und hat dann Laute von sich gegeben. Und eine ganze Schar von Priestern hat das dann gedeutet. Natürlich dürfen wir vermuten, haben diese Priester schon auch etwas gewusst von den Leuten, die gekommen sind, haben sich dann Gedanken gemacht und haben das dann irgendwie den Menschen was auf den Weg gegeben, wo sie eben darüber nachdenken konnten. An der Außenwand, an diesem berühmten Apoll-Tempel in Delphi, waren Inschriften angebracht. Die bekanntesten, die uns überliefert sind, lauten zum einen dieses Niotis Auton, erkenne dich selbst, und dann Meden Agan, nichts zu sehr. Wenn wir dann zur Mitte geschaut hätten, wir vor dem Tempel stehen, hätten wir zwischen dem mittleren Säulenpaar über der Tür zum Eingang zur Cella, zu diesem Hauptraum des Tempels, diesem heiligsten Raum, eine kleine Figur zu sehen bekommen, ein Gebilde, ein merkwürdiges, ein goldenes Zeichen in Gestalt eines E, eines Epsilon. Die Frau des Kaiser Augustus, die Livia, hatte das in Gold anbringen lassen. Vorher ist ein E aus Erz, aus Eisen dort gewesen. Das haben Jahrhunderte vorher schon die Bürger von Athen gestiftet. Und nochmals früher, in archaischer Zeit, war so ein Zeichen aus Holz über dem Eingang dort gewesen. Zu diesem Zeitpunkt, um die Geburt und das Leben Christi herum, die Zeitenwende, hat man nicht mehr genau gewusst, was mit diesem Zeichen eigentlich gemeint gewesen ist, was es ursprünglich bedeutet hat, als man es angebracht hat. Aber an so einem heiligen Ort, wir kennen es auch heute noch, da wagt man es nicht, dass man groß Veränderungen durchführt. Denken wir an Altötting, wenn man da jetzt mal was umstellen würde, denke ich, wir alle wären auch zu Recht ziemlich irritiert darüber. Das hat einen Philosophen, einen Bekannten, der auch ein heidnischer Priester gewesen ist, ein geistreicher Mann aus der Schule der sogenannten Platoniker, wir würden genauer heute sagen, des Mittelplatonismus, weil Platon schon einige Zeit tot ist, seit dem 4. Jahrhundert, den hat das gereizt, dass er sich Gedanken macht, was dieses geheimnisvolle Symbol da eigentlich bedeuten könnte. Und er hat es zum Gegenstand eines Dialoges gemacht. Er hat sogenannte Pythische, die Pythia, die Priesterin, da kommt der Name her, Dialoge geschrieben, die sich mit Themen beschäftigen, die eben gebildete Menschen damals intensiv beschäftigt haben, interessiert haben. Geht es um Fragen der Astronomie, auch wie man Orakel deuten soll, bestimmte Richtungen der freilich heidnischen Mystik, die sich vor allem mit Zahlen beschäftigt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat und den Kosmos, die Ordnung, die ja mit Zahlen festgehalten wird, meditiert hat. Und in einem dieser pythischen Dialoge hat nun dieser Plutarch einen Lehrer von ihm sprechen lassen. Der ist sehr berühmt gewesen. Der hat diese Schule, die Akademie in Athen, die Platon ja gegründet hat, zu diesem Zeitpunkt geleitet. Ammonios hat er geheißen. Und diesen Ammonios, diesen Lehrer von ihm, lässt Plutarch das Zeichen E, dieses Epsilon, deuten, das da über dem Tempel am Eingang angebracht worden ist. Er deutet das, dieser Ammonios, als Anrede an den Gott Apoll. Ei, griechisch, du bist da. Damit, so Ammonios bei Plutarch, gibt der Mensch, der da zum Tempel kommt, zu Apoll, dem Gott eine Antwort auf diese berühmte Aufforderung des Orakels, erkenne dich selbst. Man denkt über sich selber nach und wendet dann den Blick zu Gott. Selbsterkenntnis bedeutet demnach, der Mensch erkennt den Gott oder Gott an als den, der wahrhaft ist. Ey, du bist wahrhaft, du bist da. Und dabei wird ihm dann zugleich auch schmerzlich bewusst, dass er selber eben nicht so ein Sein hat, dass er keinen Anteil am wahren Sein hat, wie es dieser Gott hat, der ganz und gar ist. Wir haben nur so ein kleines Sein, so ein bruchstückhaftes, ein ganz schwaches. Ein Windhauch reicht und wir sind weggeblasen. Das Sein Gottes, das wahre Sein, ist ein festes Sein. Das Sein der Menschen, ein nichtiges Sein, ein flüchtiges. Alle Weltdinge sind so. Nur die Götter, Gott, Gott Apoll in dem Fall, ist ewig. Bei Plutarch, das unterscheidet ihn von seinem großen Urahnen im Platonismus, von Platon selber, der hat dann diesen Gegensatz, und das liegt ganz im Denken der Zeit, so weit getrieben, dass sich zuletzt ja sogar regelrecht zwei Götter gegenüberstehen. Dieser Lichtgott Apoll, der da in Delphi noch verehrt wird, im Begriff des wahren Seins, und ein Gegenspieler, ein dunkler Gott, Pluto, ein Antigott, ein Gott der Unterwelt, ein dunkles Wesen, weniger ein Gott, wenn man damit was Gutes verbindet, sondern so eine Art Dämon, ein Daimon, der über die Natur mit ihrem Werden und Vergehen gestellt ist. Und wir wissen, wir Menschen sind natürlich die, die als einzige Wesen sich über dieses Werden und Vergehen ja Gedanken machen können. Und ja, wir erleben auch, dass uns das oft sehr schmerzhaft berührt. Denken wir nur, wenn uns liebe Menschen genommen werden, wenn wir selber krank werden, wenn wir die ganze Flüchtigkeit, die Nichtigkeit dieses Seins erleben. Licht und Finsternis, Freude und Hass, Erkenntnis, Vergessen, Lebenslust, Freude am Leben und Trauer, Totenklage. Es sind immer zwei Gegensätze, die sich da gegenüberstehen und die man so in dieser Haltung eben des Denkens ja näher bedenken kann. Gott, der da ist, der die Weltdinge, einschließlich des Menschen, die nichtig sind, ja, zwar irgendwie hervorgebracht hat, aber Ja, sie sind ganz anders als Gott selber. Mit dem Wort hinschwinden, da sind wir der eigentlichen Ursache für die ganzen Gegensätze auf der Spur, die uns Menschen bedrücken auch, und das ist die Zeit. Plutarch, der Philosoph und Priester, der Heidnische, nennt die Zeit jenes nicht dicht zu haltende Gefäß des Vergehens und Werdens. Ein sehr bedenkenswertes Wort, jenes nicht dicht zu haltende Gefäß des Vergehens und Werdens. Durch die Zeit geschieht ständig Übergang vom Werden ins Gewordene. Und das ist nichts anderes, als wenn ich sage, was so im Übergang ist, das ist eigentlich gar nicht im vollen Sinn. Das hat eigentlich gar kein Sein, das ist gar nicht richtig da, das ist Nichtsein. Wenn ich von etwas sage, es existiert in der Zeit, dann sage ich damit, es ist, im Griechischen hat das geheißen, der Phtora, ausgeliefert, der Zersetzung, der Vernichtung, der Verwesung. Und ganz anders haben die Menschen dann gedacht und geglaubt, muss Gott sein, müssen die Götter sein, das Göttliche. Das Göttliche kann nicht zu irgendeiner Zeit sein, es muss zeitlos sein, ohne jede Zeit. Sonst hätten die Götter ja auch etwas an sich, was so vergänglich wäre, was sie in diesen Verwesungsprozess hineinzieht. Das wäre etwas Nichtiges. Solche Wesen können doch nicht anderes hervorbringen, das kann doch nicht sein. Und darum muss das Göttliche, muss Gott ewig sein, im Sinn von unvergänglich. Und das wird immer mehr zum eigentlichen Kennzeichen Gottes, überhaupt ganz im Gegensatz zu den Dingen in der Welt, auch zu uns, die unter der Zeit stehen. Diese Auffassung hat als erster Platon formuliert, wohl der bedeutendste überhaupt der Philosophen und Denker, in seinem Dialog Timaeus. Und Platon unterscheidet zwischen dem Sein und dem Werden. Das Göttliche ist ewig gleich, die Welt dagegen wird und verändert sich. Zum Beginn der Kaiserzeit in Rom, da wird dieser Gegensatz zwischen dem Göttlichen und der Welt immer schärfer empfunden. Das ist ja die Zeit, als Jesus auch geboren wird. Und da gehen Menschen des Römischen Reichs, waren verschiedene Religionen zusammengefasst, macht sich eine große Unsicherheit breit. Viele Menschen wissen nicht mehr, woran sie sich überhaupt noch in ihrem Leben halten sollen. Man hat diesen Zustand als eine moralische Krise bezeichnet, aber die war noch viel weitergehend, die war auch ökonomisch, da war ja im Gleichgewicht der Menschen einiges ins Wanken geraten. Und das ist eigentlich merkwürdig, obwohl das Römische Reich äußerlich gesehen in einen relativen Friedenszustand geraten war. War ja auch selten in der damaligen Zeit, dass eine längere Periode hinweg Frieden gewesen ist. Nichtsdestoweniger, vielleicht gerade deswegen, weil die Menschen auch mehr zum Nachdenken gekommen sind, hat sich ein großer Pessimismus breit gemacht. Und die Existenz in der Zeit, das war so ein Schlüssel, um das zu verstehen, was die Menschen beschäftigt hat. Bedeutet nicht mehr wie bei Platon, nur dass halt alles unbeständig ist, sich entwickelt, Werden ist ja auch was Positives, sondern Vergehen, Zersetzen, Verwesung, Hinschwinden. Und die Folge ist, dass das Göttliche immer weiter von der Welt wegrückt, ist ja über der Zeit, ist ja ewig. Das Göttliche ist in der Welt eigentlich nicht mehr da. Die Wirklichkeit der Welt, ja, die spielt für das Göttliche keine Rolle. Beim Göttlichen ist die Zeit verneint, da fehlt Zeit, Nichtzeit charakterisiert das Göttliche. Diese Auffassung von einer Zweiheit, einem Geteiltsein der Wirklichkeit in oben die Lichtwelt und unten die dunkle Welt, die macht sich immer mehr breit. Und es kommen Überzeugungen zum Tragen, die mit dem Wort Gnosis gekennzeichnet sind, ein wichtiges Wort. Da sind viele verschiedene religiöse Gruppierungen zusammengefasst, die aber doch einige Gemeinsamkeiten aufweisen, sonst könnte man sie nicht darunter aufzählen. Vor allem diese Zweiheit, hell, dunkel, gut, böse, ja. Und eben auch das, dass der Mensch so einen Weg, Gnosis heißt ja wörtlich Erkenntnis, so einen Erkenntnisweg zurücklegen muss, können nur einige wenige, die dazu überhaupt fähig sind, eine sehr elitäre, ja, Religion, eine Gruppe von elitären Religionen, die diesen Weg antreten aus dem Dunkel der Welt hin zum Licht. Je mehr ich in die Erkenntnis eindringe, desto mehr komme ich zum Licht hin und desto erlöster werde ich. Und dieses Wissen, wie man diesen Weg geht, den haben einige dann ja gehütet und haben ihn an Auserwählte weitergegeben. Wir merken auch, wie elitär dieses Denken ist, wie ausgrenzend auch andere, ja, Dieser Weg der Erkenntnis steht nur einigen wenigen offen. Der heidnische Priester, auch ein Historiker ist er gewesen und Philosoph, Plutarch, der ist kein Gnostiker gewesen, aber ja, auch ihn haben ähnliche Gedanken beschäftigt wie die meisten gebildeten Menschen damals. Programm für den Menschen in der Welt, der dazu fähig ist, das ist, er soll seine irdische Existenz verlassen. Er kann dies tun, wenn die Seele, das Geistige, ja, verwandelt wird und zu einem guten Geist, einem Daimon, nicht unser Sinn von Dämon, sondern ein Daimon, ein guter Geist, wird. Und dann beginnt die Seele, dass sie sich erhebt und aufsteigt, und sie wird dann in einer höchsten Verwandlung mit dem göttlichen Jenseitigen, ja, dem immer mehr angenähert. Das wahre Eigentliche ist jenseits unserer sichtbaren Welt, griechisch epekaina thesousias, jenseits dessen, was um uns herum ist. Und je mehr ich das verlasse hier in dieser Welt, was um mich herum ist, desto mehr bin ich auf dem richtigen Weg. Warum ich das jetzt so ausführlich erzählt habe? Deswegen, das ist die Welt, in die das frühe Christentum hineintritt. Die Welt, mit der sich Menschen wie Paulus auseinandersetzen müssen, von der sie ja auch selber geprägt sind, wenn sie einen Zugang zur Bildung hatten, was damals auch nur wenige hatten. Mit solchen Gedanken beschäftigt sich Paulus. Etwa wenn er im ersten Brief an die Thessalonicher die Gläubigen eindeutig abgrenzt von den übrigen, von den Heiden, die angesichts des Todes keine Hoffnung haben und deswegen eigentlich zwangsläufig traurig sind. Er schreibt, ich erinnere euch, jetzt im Korintherbrief, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Das Evangelium ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich selbst empfangen habe. Und jetzt zitiert Paulus einen alten Vers, den er selber irgendwo mitbekommen hat bei Christen. Er schreibt, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und er ist begraben worden. Und er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und ist dem Kephas erschienen, dann den Zwölfen. Und dann erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben. Einige sind gestorben. Danach erschien er dann dem Jakobus noch, dann allen Aposteln, als letztem von allem auch mir, dem Unerwarteten der Missgeburt. Wir kennen diese berühmte Stelle, das älteste Zeugnis der Auferstehung Jesu Christi, das uns überliefert ist, von Ostern her. Dass hier in dieser ganzen Unsicherheit, die ich vorher versucht habe, Ihnen ein bisschen darzustellen, so etwas wie eine feste Hoffnung verkündet wird, das ist sicher einer der Gründe dafür gewesen, dass die frühchristliche Mission so erfolgreich gewesen ist. In Jesus Christus kommt Gott selbst in diese Welt, genauer gesagt, das Wort Gottes, der Logos, der ja schon immer bei Gott gewesen ist, der Gott selber ist, eine der drei Personen Gottes, wie wir heute sagen. Jesus lebt in der Welt, in ihm hat der Logos Fleisch angenommen und er geht bis zum Äußersten. Ja, er nimmt das Leid an, das die Welt ihm bringt. Er sucht es nicht gezielt, aber er stellt sich dem Leid, er weicht nicht aus. Er geht sogar in den Tod. Er stirbt grausam am Kreuz. Aber er bleibt nicht im Tod. Er erscheint Menschen, die ihn vorher gekannt haben und die, das ist ja das Besondere daran, ihn identifizieren konnten, sagen konnten, ja, auch wenn das schwer gewesen ist zuerst, aber das ist ja der gewesen, den wir vorher gekannt haben. Da gingen ihnen die Augen auf. Ophthae griechisch. Er hat sich sehen lassen. Es geht nicht sofort. Aber doch so, dass sie wirklich den erkannt haben, den sie vorher gekannt haben. Jesus bleibt nicht im Tod. Er erscheint Menschen. Er lässt sich sehen. Diese Deutung der Erscheinung Jesu Christi als Auferstehung dann, die bei Paulus dann begegnet, bedeutet natürlich noch einmal etwas anderes, als wenn ich einfach sage, ja, er war tot und er lebt halt wieder irgendwie weiter. Diese Vorstellung, dass irgendetwas im Menschen irgendwie weiter existiert, die hat es sicherlich immer gegeben. Und wir wissen aus Umfragen heute auch, aus unserer westlichen Welt, dass auch Menschen, die gar nicht mehr so arg religiös sind, im christlichen Sinne, ja, schon sich sowas noch vorstellen können. Irgendwas mag es schon geben, was größer ist als wir, und irgendwie mag es vielleicht auch weitergehen. Aber dass hier Gott in den Blick kommt, ein Gott, ja, ein Zug, eine Seite von Gott, ja, die nicht jenseits von allem Vergehen ist, sodass ich sie überhaupt nicht erreichen kann als Mensch, wie die antiken Götter, die die Heiden geglaubt haben, sondern ein Gott, der bis zum Äußersten in diese Welt hineingeht, der bis ans Kreuz geht in seinem Sohn. Das heißt, dass inmitten unserer menschlichen Lebenswelt, gerade da, wo wir nicht mehr weiter wissen in Leid und Tod, dieser Gott sich offenbart und sein Heil schafft. Das ist schwer, sehr schwer zu verstehen für Menschen. Damals, zur Zeit Jesu und zur Zeit des Paulus und danach und auch heute. Das widerspricht der Vorstellung vom Göttlichen mit all dem, was damit zusammenhängt. Paulus sieht sich damit in der Stadt Korinth konfrontiert. Es sind Menschen mit gutem Willen dort. Die interessieren sich durchaus für den geistlichen Weg, diesen pneumatischen Weg, wie es heißt, der mit einer Bekehrung verbunden ist. Die Menschen sehen selber ein, dass sie nicht einfach so weitermachen können, wie sie es bisher getan haben, dass sie da immer noch mehr ins Chaos hineingleiten. Sie wollen Orientierung wieder in einer Welt, die für sie immer dunkler und unübersichtlicher geworden ist. Aber mit dieser Vorstellung, die Paulus da ausspricht, von der Auferstehung der Toten, da scheinen sich viele Menschen ja sehr, sehr schwer getan zu haben. Paulus selber überliefert uns das. Wenn es heißt, wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch, die Korinther, sagen, eine Auferstehung der Toten gibt's gar nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben. Gott hat Christus auferweckt. Er hat ihn dann eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Gestorbenen, die wären dann verloren. Ganz eindeutig aber dann formuliert er am Schluss von dieser Passage sein ganz persönliches Bekenntnis, das er freilich von anderen auch überliefert bekommen hat und angenommen hat, und das mit dem der anderen Zeugen übereinstimmt. Paulus sagt, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Er ist der Erste der Entschlafenen. Paulus muss sich der Frage stellen, wenn es sowas gibt wie die Auferstehung, wie ist das dann genau? Wie werden die Toten auferweckt? Wie passiert das? Auch hier ist die Zeit der Welt in Gestalt der Vergänglichkeit des Vergehens der Hintergrund, der das ganze Denken und die ganze Argumentation von Paulus leitet. Die Menschen haben im Hintergrund zu gehen, er spricht den ewigen, unvergänglichen, großen Gott, der nicht in der Zeit ist, der jenseits von allem ist, was uns umgibt, und der niemals von dem, was unser Leben ausmacht, vor allem nicht von der Zeit, die ja all das zusammenfasst, was Vergehen und Flüchtigkeit betrifft, der davon überhaupt nicht berührt ist. Gelesen bei Paulus, nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie denn haben? Paulus, was für eine, Paulus wörtlich, törichte Frage. Auch das, was du aussäst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes Samenkorn. Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat, jedem Samen eine andere. Auch die Lebewesen haben ja nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der Menschen ist anders als die der Haustiere, die Gestalt der Vögel anders als die der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Gestirne ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Und dann, Was gesät wird, ist verweslich. Was auferweckt wird, ist unverweslich. Die Auferweckung des Menschen ist für Paulus die Schnittstelle, wo sich Ewigkeit und Zeit berühren. Niemand anders als der ewige Gott kann diese Berührung überhaupt möglich machen. Er allein, Gott, kann dem, das verweslich ist, von sich her Unverweslichkeit, Unvergänglichkeit einhauchen. Paulus hat hier die Heilige Schrift, die Genesis, im Hinterkopf. Und was unvergänglich ist, das hat er wieder von Platon her, vom Hellenismus, von der ganzen Kultur des alten Griechenland. Was unvergänglich ist, das ist schön, unbeschreiblich schön. Er schreibt im Korintherbrief: Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist herrlich. Was gesät wird, ist schwach. Was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer. Wenn es einen irdischen Leib gibt, dann gibt es auch einen überirdischen. Wir sehen, wie hier beides zusammenkommt. Das griechische Denken und das genuin jüdische, das dann eben in dieser Verbindung das typisch christliche Denken wird. Das Auseinanderreißen, dass man sagt, ja, das eine gegen das andere ausspielen, das ist überhaupt nicht möglich. Paulus untermauert sein Zeugnis mit der Botschaft der Schrift. In der Genesis, wir kennen die Stelle, wird berichtet, dass Gott dem Adam, dem Urmenschen, ja, dass er ihn anhaucht, dass er ihm seinen Geist zuhaucht, und Adam nimmt diesen Geist auf. Er, ja, bekommt diesen Geist eingehaucht von Gott. Und genau das macht den Menschen zum Ebenbild Gottes. Aber diese Ebenbildlichkeit, dieses Ebenbild, hat noch nicht seine endgültige Gestalt. Die Ebenbildlichkeit soll noch heller, noch klarer zum Vorschein kommen. Paulus schreibt: Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Es sind Ansätze bereits da, aber noch nicht voll und ganz verwirklicht. Das wird dann voll und ganz der Fall sein, wenn das Vergängliche nicht mehr das herausragende Kennzeichen von uns Menschen als Geschöpfe sein wird. Vergänglichkeit hat mit Zeit zu tun. Die Zeit der Welt, ja, gehört zur Welt. Ohne Zeit gibt es keine Welt. Es ist ein Kennzeichen dieser Welt. Wenn die Welt von Gott geschaffen ist, dann müssen wir auch sagen, Gott hat die Welt geschaffen als eine, zu der Zeit gehört. Er hat auch die Zeit geschaffen. Augustinus hat sich damit ausgiebig beschäftigt, etwa im 11. Buch seiner Bekenntnisse oder in den Genesis-Auslegungen, die er geschrieben hat, oder auch im Gottesstaat. Gott hat die Welt geschaffen als eine, zu der Zeit gehört. Wir dürfen da natürlich auch weiterdenken und dürfen sagen, wenn die Zeit für uns Menschen etwas ist, was für Gott mit dem Wort Ewigkeit beschrieben wird, dann müssen wir schon auch sagen, Gott hat der Welt dadurch, dass er sie zeitlich, gerade dass er sie zeitlich gemacht hat, dadurch nicht in erster Linie, wie die alten heidnischen Denker gedacht haben, von Platon her kommend, ja, das Vergehen und die Verweslichkeit und die Vergänglichkeit und gar nicht die Vernichtung beschert, sondern Gott hat der Welt mit der Zeit etwas gegeben, was mit seiner, mit Gottes Hilfe sich in seiner vollen Form entwickeln soll. Einer Form, die ihm Gott noch ähnlicher sein wird als die, die wir jetzt schon hier in dieser Welt mit der Zeit erleben, wo wir auch schon Schönheit finden und wo die Schrift sagt, Gott hat die Welt gut geschaffen. Da kommt etwas immer schon hier und jetzt von Gottes Schönheit zum Vorschein, aber natürlich auch in einem ganzen Meer, ja, von Belastendem und von Dunklem auch. Trotzdem, das Schöne ist da. Und das ist neu im Gegensatz zu diesen Denkern der Heiden, ja, die auch gute Philosophen gewesen sind. Da merken wir dieses heilsgeschichtliche Denken, das da Paulus aus der Schrift hat und das bei ihm durchkommt, in Verbindung auch natürlich mit der Botschaft von Jesus dem Christus. Hier sind wir einem ganz wichtigen Gedanken auf der Spur. Paulus nimmt den Gedanken der Ewigkeit Gottes aus dem Umfeld des spätantiken Denkens. Wenn ich von etwas sage, es ist in der Welt, es ist in der Zeit, dann bedeutet das für die heidnische Spätantike ein Dasein, ein Sein, das vor allem von Tod und Vernichtung bedroht ist. Und das Göttliche steht dem gegenüber, davon unberührt, ewig, unsterblich, herrlich, strahlend, unzerstörbar. Menschen, die von diesem Denken durch und durch geprägt sind, denen will Paulus eine Antwort geben. Auf die Frage, ja, was wird mit mir mal sein? Für Paulus ist die Ewigkeit Gottes eben nicht diese Unberührbarkeit, diese Unzerstörbarkeit. Er steht hier auf dem Boden der Schrift, auch der mündlichen Überlieferungen natürlich von Jesus, wenn er die Zuwendung des ewigen Gottes zur Welt betont. Die Ewigkeit als Unzerstörbarkeit, als Unverweslichkeit wird jetzt als Unveränderlichkeit ausgesagt. Gott kann sich nicht ändern, er ist treu, er hält an dem fest. Wenn das nicht so wäre, dann könnte ich mich an diesen Gott nicht wenden. In dieser Zeit, die von Wandel auch betroffen ist, auch im unguten Sinne. Ich kann nur zu einem Gott beten, dass er mir hilft, ja, dass er mich herauszieht aus dem, was belastend ist, dass er mit Zeit verbunden ist, wenn er sich nicht in der gleichen Weise ändert, wie ich mich ändere. Ein Gott, der altert, ja, was würde passieren? Wir merken selber, denke ich, dass dieser Gedanke zu großen Problemen führt. Wenn wir fragen, was ist hier bei Paulus neu, können wir sagen, neu ist diese Gewissheit, dass dieser Graben, dieser unüberbrückbare Graben zwischen dem ewigen und unveränderlichen Gott und den Menschen, die in der Zeit leben, in der Auferweckung Jesu Christi von den Toten, dass da dieser Graben überwunden ist. Das ist eine Wende, deren Tragweite, was es den Menschen damals auch gegeben hat in dieser Zeit, als Paulus seine Briefe schreibt, was das für eine Bedeutung gehabt hat, was wir heute kaum noch ermessen können. Diese Wende, sie ist bereits eingeleitet für uns Menschen. Es ist Christus, der Erste der Entschlafenen. Dem Menschen als Geschöpf, als schwaches Geschöpf, das in der Zeit lebt, ist etwas in Aussicht gestellt, was nur Gott selber zukommt. Es ist das neue, das ewige Leben, das nicht mehr vergeht. Freilich werden dann Denker nach Paulus sagen müssen, nicht in derselben Weise, wie Gott die Ewigkeit hat, sonst würden wir Menschen alle zu Göttern werden. Aber doch so, dass dieses ewige Leben, auf das wir zugehen sollen, nicht von Vergehen und Vernichtung und mit all dem, was mit dem Tod zusammenhängt, ja, dass es mit dem nichts mehr zu tun hat, dass das nicht mehr vorkommt. Den ewigen, bei Paulus unvergänglich genannten Gott, den zeichnet es aus, dass er an dem handelt, was er geschaffen hat. Dass er das nicht sich selber überlässt. Dass er ein Gegenüber, das ihm gegenübersteht, wie wir es Menschen sind, nicht nur geschaffen hat, sondern dass er mit uns verbunden bleiben will und an uns weiter handeln will. Schöpfung ist niemals etwas, was einfach mal passiert am Anfang und dann zu Ende ist. Sondern Schöpfung ist etwas, was bei Gott nie aufhört. Gott ruft ins Dasein und er hält im Leben. Wenn er, wie es der Psalm sagt, seinen Lebenshauch entziehen würde, wir würden hinschwinden und sterben, nichts hätte mehr Bestand. Das ist das, was das Leben Gottes ausmacht, insofern es uns zugewandt ist. Nur darüber können wir etwas sagen. Konkret zeigt sich dieses Handeln Gottes an den Geschöpfen, an uns Menschen darin, dass Gott auferweckt und lebendig macht. Die Gegenwart des ewigen Gottes in der Zeit, sie besteht nach Paulus genau darin, dass Gott auferweckt und lebendig macht. Genau das, was er in Jesus Christus getan hat, seinem Sohn, als Ersten der Entschlafenen, will er an jeden und jeder von uns auch tun. Davon Zeugnis geben. Das ist die Aufgabe von allen, die Jesus Christus nachfolgen wollen, die sich Christinnen und Christen nennen wollen. Der Geist des ewigen Gottes schafft im zeitlichen, vergänglichen Leben des Menschen etwas Neues. Wie macht er das? Der Geist macht es möglich, dass Gott, dieser Lebensspender und Lebenserhalter, in uns einzieht, zu uns kommt und in uns Wohnung nimmt. Und er macht, dieser Geist, dass wir mit Christus immer mehr verbunden werden in unserem Leben. Sogar, dass wir schließlich sagen können, wie es Paulus ja gesagt hat, wir leben in Christus, in ihm bewegen wir uns, in ihm sind wir. Der Geist Gottes ist die Bedingung dafür, dass ein Mensch in der Zeit, ein sterblicher Mensch, an der ewigen Lebensmacht Gottes teilnehmen kann, sogar teilhaben kann. Die Lebensmacht des ewigen Gottes, der den Tod und alle Vergänglichkeit überwindet. Im Römerbrief heißt es eindeutig, wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar euer Leib tot wegen der Sünde, der Geist aber ist Leben wegen der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Christus von den Toten auferweckt hat, wird derjenige, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen. Durch diesen Geist, der ja schon in euch wohnt. So Paulus wörtlich. Ewig und unvergänglich ist dieses Leben deswegen, weil, wie es dann später im Römerbrief heißt, weil nichts und niemand mehr uns scheiden kann von der Liebe Christi, nicht einmal der Tod. Wenn wir sagen, christliches Leben besteht ganz entscheidend darin, dass ein Mensch versucht, so gut er es nur kann, dass er die Gegenwart des ewigen Gottes in der Zeit dieser Welt bezeugt, dann heißt das nichts anderes als das, ich versuche, dass ich Zeugnis gebe von der ewigen Liebe Gottes, die in Jesus Christus in die Zeit eingetreten ist, die auch in Jesus Christus zu mir gekommen ist, der ich in der Zeit lebe. Und davon soll ich Zeugnis geben. Ich kann dies nur tun, wenn ich etwas von dieser Liebe Gottes in meinem Leben schon erfahren habe und weiter erfahre. Mir soll klar sein, hier kommt etwas aus der Ewigkeit, etwas Ewiges, etwas Unvergängliches zum Vorschein, mitten in der Zeit. Es kommt zum Vorschein immer dann, wenn es wirklich Liebe ist, die da, ja, erwacht. Und je mehr es solche Liebe ist, denn ganz frei von Egoismen, auch das wissen wir, werden wir so leicht nicht als Menschen in dieser Welt, aber je mehr solche Liebe ist, desto mehr kommt Ewiges in der Zeit zum Vorschein. Aber das ist nicht entscheidend, dass eben auch die Sünde noch in dieser Welt eine gewisse Macht hat, wenn sie nicht überhand nimmt. Dass sie sich endgültig durchsetzt, da haben wir die feste Zusage Gottes in Jesus Christus, dass das nicht der Fall sein wird. Etwas anderes, etwas, was so einfach in der zeitlichen Welt nicht vorkommt, nur da, wo Wesen sind, die selber so einen Geist haben, der dem Geist Gottes irgendwie ähnlich ist, etwas, an dem der Geist Gottes anknüpfen kann, das ist diese Liebe, die Gott in diese Welt hineinbringt. Davon Zeugnis geben, wie ich im Leben bisher Liebe erfahren habe, wie ich mit Menschen und mit Gott eine tiefere Verbindung erlebt habe in meinem Leben. Dieses Zeugnis, ja, darum geht es, das sollen wir geben. Gott will an uns das tun, was an Jesus Christus, an seinem Sohn getan hat, den er auferweckt hat von den Toten, den er lebendig gemacht hat. Und soll klar sein, Gott hat jeden und jede von uns lebendig gemacht dadurch, dass er uns das Leben geschenkt hat. Und er macht weiter lebendig, wenn wir erfahren, wie dieses Leben gehalten und getragen ist, wie es erhalten wird von Gott. Und wie es durch uns auch, ja, von Gott her zu anderen Menschen kommen will. Es wäre eine wichtige Übung, eine geistliche, ein Exerzitium, könnten wir sagen, im Alltag, dass wir immer wieder ganz gezielt uns Zeit nehmen und solchen Erfahrungen im Alltag unseres Lebens nachspüren. Uns die Frage stellen, wo habe ich sowas erfahren? Ja, bei mir in meinem Leben, dass Gott mich lebendig gemacht hat, dass er mich getragen und gehalten hat, auch dann, gerade dann, wenn mir das Leben ja äußerst rätselhaft und schwierig vorgekommen ist. Das kann sein, ich kann hier nur einiges andeuten, etwa wenn ich Momente erlebt habe, wo ich neue Hoffnung spüre, neue Hoffnung schöpfe, etwa wenn ich krank war und Linderung verspürt habe, wenn mir völlig unerwartet ein Mensch etwas Gutes tut, ohne dass er an sich selber vor allem denkt. Kurz, wo immer ich erfahre, hier tritt etwas Belastendes, das zu unserem Alltag gehört. Schrift sagt nirgends, auch Jesus nicht, dass alles Belastende für uns hier in dieser Welt weggezaubert wird. Aber wo ich das erlebe, dass Belastendes zurücktritt, Belastendes, das fast immer mit der Zeit verbunden ist, und ich Geborgenheit erfahre, ein tiefes, gutes Gefühl, ja, das mir so sagt, es ist gut, dass ich da bin, verbunden mit Dank an Gott. Danke, dass ich feststehe, dass ich mich in eine Richtung bewege, von der ich spüre auch, ja, dass sie gut ist. dass mir so etwas wie Sammlung geschenkt wird, immer wieder auch, dass ich erlebe, ich kann bei mir sein, ich darf vor Gott da sein. Ich habe mal keinen Zeitdruck, werde nicht von irgendwas getrieben oder zwischen irgendwas aufgerieben. Oder ich habe etwas der Zeit abgerungen, bin mit etwas Gutem fertig geworden. Solche Erfahrungen, ja, die sind damit gemeint. Ich denke, Sie alle werden da etwas finden, wenn Sie es einmal tun, dass Sie sich Zeit nehmen und darüber nachdenken. Es ist auch etwas, ja, Verrücktes, dass belastende Dinge sich immer mehr in den Vordergrund drücken und uns die Zeit eigentlich nehmen, dass wir auf sowas auch hinschauen. Oft zarte Erfahrungen, die wir gemacht haben, des Gehalten und Getragenseins, sonst wären wir wahrscheinlich überhaupt nicht mehr fähig, das Leben überhaupt anzugehen. Sowas gibt's bei uns allen. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ich ermutige Sie, spüren Sie dem einmal nach. Und dabei soll uns klar sein, freilich sowas erleben auch ungläubige Menschen. Dazu muss man nicht unbedingt gläubig sein. Und auch Sie geben, wenn Ihnen das vielleicht auch gar nicht bewusst ist, sowas wie ein Zeugnis für Gott. Vielleicht wollen Sie das gar nicht, aber Sie tun es trotzdem. Aus dem Mund der Kinder und der Unmündigen schaffst du dir Lob, sagt der Psalm. Aber dass ich solche Wirkungen der Liebe auch bewusst erkenne, ausdrücklich als etwas, was von Gott kommt, was es in Wirklichkeit ist, als eine Wirkung der Liebe Gottes, das macht niemand anders als der Geist möglich. Dieser Geist Gottes, der mich auch drängt, dass ich Liebe in die Welt hineinschenke, dass ich Liebe weitergebe, Liebe, die ich selber empfangen habe. Dieser Geist des ewigen Gottes, der in die Zeit hinein wirkt, das ist nicht nur der Motor, der Beweger von allem, sondern das ist auch der Übersetzer, der Deuter, der Dolmetscher, der es mir möglich macht, dass ich das Wirken des ewigen Gottes in der Zeit überhaupt erkennen und deuten kann. Und dieses Deuten des Handelns Gottes, das ist nicht immer leicht. Das kann gar nicht leicht sein, müssen wir sagen, weil es unsere Freiheit nicht beeinträchtigen darf. Diese Freiheit, die immer mit Dankbarkeit zu tun hat, die nur aus dem Herzen kommen kann. Wenn mich jemand zwingt, wenn ich nicht mehr vorbei kann an etwas und etwas tun muss, dann bin ich nicht mehr frei. Und diese Dankbarkeit freilich soll alles einmünden, unser ganzes Leben, unser ganzes Zeugnis geben. Darum ist auch die Eucharistie, die wir immer wieder feiern, für uns Christinnen und Christen die beste Weise, wie wir unserem Leben eine Gestalt geben sollen von Christus her. Diese Gestalt soll dazu führen, dass unser Leben in der Zeit immer mehr mit dem ewigen Gott schon verbunden wird. Die Eucharistie, ein vorzüglicher Ort der Erfahrung des ewigen Gottes in der Zeit dieser Welt. Freilich, auch das ist klar, es ist ein verhülltes Gegenwärtigsein Gottes, des ewigen Gottes in der Zeit. Anders als verhüllt kann Ewiges gar nicht gegenwärtig sein in der Zeit, in der wir leben. Paulus formuliert das im Korintherbrief in einem Bild, wunderschön, worum es hier geht. Er schreibt, wenn sich das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet, das Kleid ist das Bild hier, und wenn sich das Sterbliche mit Unsterblichkeit bekleidet, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel, Tod? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, sagt Paulus, dem Gott, der uns den Sieg geschenkt hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Sieg, das sollen wir nie vergessen, dieser ewige Sieg ist uns schon geschenkt, hier und jetzt, die wir in der Zeit leben. Auch wenn uns während unseres Lebens hier in der Zeit so einiges zugemutet werden kann, Christen haben gute, schöne, erfüllende Erfahrungen, die sie während eines Lebens gemacht haben, immer im Licht des Glaubens, dass ja der Heilige Geist in unser Leben hineinleuchten lässt, immer als Erfahrungen von Auferstehung, als Erfahrungen von Ewigkeit mitten in der Zeit gedeutet. Die Gegenwart des ewigen Gottes in der Zeit bezeugen. Das bedeutet im Sinn des Apostels Paulus, etwas von solchen Ewigkeitserfahrungen, von solchen Auferstehungserfahrungen an andere auch weitergeben. Ihnen dadurch einen Impuls geben, dass auch Sie lernen, mit dem Heiligen Geist solche Dinge im Leben wahrzunehmen und zu deuten auf Gott hin. Das kann mühsam und auch manchmal gar nicht so angenehm sein, wenn man Menschen noch nicht näher kommt, kennt. Ist nicht leicht, das wissen wir alle, dass man an Menschen näher herankommt. Paulus weiß das. Man rufe den Menschen auch zu, seid standhaft und unerschütterlich. Nehmt immer eifriger teil am Werk Christi des Herrn und denkt daran, dass im Herrn auch alle eure Mühe niemals vergeblich ist. Wenn wir als Christen dieser Aufforderung am alten Tempel von Delphi Folge leisten würden und versuchen würden, dass wir uns zunächst einmal selber erkennen, um herauszufinden, wer wir als sterbliche Menschen, als vergängliche Wesen in der Zeit eigentlich sind, um dann den Blick zu erheben zu Gott, dem Göttlichen, und ganz ähnlich dann wie die Menschen in Delphi zum Gott Apoll sagen würden, ja, wir Menschen vergehen, du aber bist ey, du bist dieses E, das ich vorher erwähnt habe. Dann sagen wir Christinnen und Christen das im Glauben daran, dass der Gott, an den wir uns halten, uns in Liebe Anteil an seiner Ewigkeit gibt. Der kapselt sich nicht ab, der verfließt sich nicht. Dass der Gott, an den wir glauben, uns aus der flüchtigen, vergehenden Zeit ja bis zum Tod hin herausziehen will, wie aus einem Sumpf das Bild. Er gibt uns die Hand und zieht uns heraus. Er tut das aus keinem anderen Grund als aus dem, dass er uns viel zu sehr liebt, als dass er uns vergehen lassen würde, verloren gehen lassen würde, sodass es hiesig so wäre, wie wenn wir überhaupt nie da gewesen wären. Wenn man sich das bewusst macht, ich denke, man kommt aus der Dankbarkeit Gott gegenüber eigentlich überhaupt nicht mehr heraus. Und genau das ist ja eine eucharistische Lebenshaltung, die uns Christen eigen sein sollte, an der man uns erkennen sollte, hier in der Zeit dieser Welt. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.